ARD.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Plus-Minus-Podcast und wir reden heute über ein super kontroverses Thema. Wir reden über Reiche, über Millionäre und über Milliardäre. Und wenn ich sage wir, dann bin ich das, David Alf und Anna Panke.
Ja, und wir beide reden über die Frage, ist denn das eigentlich gut oder schlecht, dass wir so ultrareiche Leute auf unserer Welt haben? Darauf eine Antwort zu finden, ist nicht so einfach. Und sogar, wenn man mit Millionären selber spricht, ja, das haben wir tatsächlich geschafft, die vors Mikro zu bekommen. Aber auch unter denen gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen.
Die einen sehen es wie der Millionär Rainer Zietelmann. Zu der Frage, ist es eigentlich gut oder schlecht für die Welt, wenn es Menschen gibt, die so viel Geld besitzen, sagt er uns.
Dort, wo es viele Milliardäre gibt, geht es den Menschen besser als dort, wo es keinen gibt.
Und dann gibt es Millionäre, die selber finden, Millionäre sind scheiße. Die machen Kohle auf Kosten anderer, verschmutzen das Klima, supporten mit ihrem Geld die falschen Leute. Ex-Millionär Sebastian Klein, der gehört zu dieser Gruppe.
Es ist nicht so, dass wir Milliardäre brauchen, dass unsere Gesellschaft funktionieren kann. Im Gegenteil, sie wäre mit Sicherheit deutlich besser aufgestellt, wenn wir die nicht hätten.
Was stimmt denn jetzt? Gibt es gute Reiche und böse Reiche? Das fragen wir heute in dieser Folge vom Plus-Minus-Podcast. Wir sind Anna Planken und David Alf.
Noch nie, nie, nie hat es so viele Dollar-Millionäre auf der Welt gegeben wie jetzt. 23 Millionen Menschen besitzen 1 Million und mehr. Und da kann man sich schon fragen, ist das denn eigentlich eine Nachricht, über die wir uns alle zusammen freuen sollten oder nicht?
Ist Reichtum an sich was Schlechtes? Oder kommt es einfach darauf an, was der oder die Reiche macht mit dem ganzen Geld?
Ja, und so ein bisschen hängt da ja auch immer die Frage dran, was sind das für Leute? Haben die so viel Geld überhaupt verdient? Und was bedeutet es für dich und mich, dass manche so unfassbar viel haben? Bleibt dann für uns weniger?
Gucken wir mal auf ein konkretes Beispiel. Haben alle mitbekommen. Einer der Top-Reichen der Welt hat geheiratet. Jeff Bezos riesen 3-Tages-Ober-Promi-Hochzeit in Venedig. Haben auch die mitbekommen, die nicht die Gala lesen oder die bunte. 50 Millionen Euro soll diese Feier gekostet haben. Das ist aber kein Problem für jemanden, der ein Vermögen von mehreren Milliarden hat.
Ja, die Reichen lassen es gerne krachen, kaufen Yachten für 150 Millionen Euro. Wirklich. Und hauen jedes Jahr laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain 1,5 Billionen Euro für Luxusgüter raus. 1,5 Billionen. Oder sie lassen sich für viel Geld in den Weltraum schießen. Da kann man sich ja schon mal diese Sinnfrage stellen. Ist das gut für uns alle, für unsere Welt? Oder ist das nicht einfach too much?
Für viele Leute war die Bezos-Hochzeit der Beweis schlechthin dafür, dass da irgendwas gekippt ist. Dass es Leute gibt, die einfach zu viel haben und mit ihrem Geld uns allen schaden. Aber es gibt auch Leute, die finden, dass Bezos und andere Superreiche Vorbilder sind. Dass es völlig okay ist, dass die so viel Geld haben. Und es gibt sogar eine Theorie, die belegen soll, dass es uns allen was bringt, wenn Leute wie Bezos so viel Geld haben.
Die Theorie heißt Trickle-Down-Theorie. Trickle-Down bedeutet durchsickern. Nach dieser Theorie sickert Reichtum tatsächlich von oben nach unten durch. Das heißt, ärmere Menschen profitieren langfristig davon, dass die Reichen viel Geld haben. Und je mehr Geld die haben, desto besser für die Ärmeren.
Das klingt erstmal absurd, aber die Idee ist, dass die Reichen dann mehr Geld investieren, neue Jobs schaffen und so die Wirtschaft wächst. Und da haben wir alle was von. Stellt euch einen Kuchen vor, von dem bekommt ihr nur ein Ministück, weil die Reichen das meiste unter sich aufteilen. Aber ob ihr jetzt hungrig ins Bett müsst oder trotzdem satt werdet, das hängt natürlich von der Gesamtgröße des Kuchens ab.
Na klar, wenn der Kuchen klein ist und man bekommt von diesem kleinen Kuchen auch nur ein Ministück ab, dann bleibt man hungrig. Aber bei einer Riesentorte wird ja auch das Ministück immer größer und dann wird man doch satt. Das ist diese Trickle-Down-These mit dem Kuchen erklärt. Jeff Bezos und die anderen haben zwar fast den ganzen Kuchen für sich, aber weil der Kuchen immer größer wird, werden auch die anderen mit den Ministückchen satt.
Einer, der diese Theorie absolut überzeugend findet, ist Rainer Zietelmann. Der ist Unternehmer, Buchautor, nach eigener Aussage Millionär. Wir haben mit ihm für diese Podcast-Folge gesprochen und er hat uns gesagt, dass aus seiner Sicht reiche Leute wichtig sind für die Gesellschaft, weil sie Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand generieren. Auch der Unternehmer Björn Gunnar Lefner ist davon überzeugt. Er hat mit einer Firma für Kabelbinder wohl Millionen gemacht. Für eine Fernsehdoku hat er sich filmen lassen, wie er in einem Luxusauto durch Cannes fährt. Als wir mit ihm telefonieren, ist er auch gerade in Cannes und er hat uns gesagt:
Ich bin Unternehmer. In dem Sinne, ich bin ja nicht jetzt reich,
investiere ja mein Geld in die Firma. Leute, die Produkte von mir kaufen, profitieren davon. Leute, die für mich arbeiten, profitieren davon. Oder vor allem der Staat, der die Steuern bekommt, haben viele was davon. Klar, von jedem Unternehmen profitieren Leute. Ne? Ohne Unternehmen wird es ja nicht gehen.
Und jetzt müssen wir sagen, das sind ja noch nicht mal die Superreichen. Leute wie Zitelmann oder Lefner haben vermutlich deutlich mehr Geld auf dem Konto als die meisten von uns. Aber zu den wirklich Megareichen, von denen dann auch ordentlich was von oben nach unten durchsickern könnte, gehören sie damit ja noch nicht. Sie machen dann einen Unterschied zwischen, da gibt es die Reichen und dann gibt es die wirklich Wohlhabenden.
Reich ist jemand mit 100 Millionen oder 200 Millionen. Aber jemand, der Unternehmer ist, der ein Unternehmen hat, der ist nicht reich. Wohlhabend vielleicht, kann man sagen.
Superreich bist du, wenn du 1 Milliarde und mehr besitzt. Laut der Reichenliste von Forbes sind das in Deutschland etwa 170 Menschen. Auf der ganzen Welt leben 3000 Milliardärinnen und Milliardäre. Und nur damit das nochmal ganz kurz klar wird, weil man mit großen Zahlen ja leicht durcheinander kommt. 1 Milliarde, das sind 1000 Millionen. Das ist eine 1 mit 9 Nullen.
Naja, und dann kommen wir doch nochmal zu unserer Frage vom Anfang, die ja immer bei dem Thema Geld mitschwingt. Was sind denn das für Leute? Kennt man die? Viele Namen auf dieser offiziellen reichen Rankingliste von Forbes, die habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Auf Platz 1 steht, wir wissen es alle, Elon Musk. Der ehemalige Bestfriend von US-Präsident Donald Trump, Chef von Tesla, Besitzer von X, hat im Moment ungefähr 400 Milliarden US-Dollar und hat damit mit Abstand am meisten Geld. Zu den Top 10 gehören aber auch Mark Zuckerberg von Meta oder Jeff Bezos von Amazon. Warren Buffett, der amerikanische Investor, den viele auch wegen seiner Börsentipps kennen, ist mit seinen nicht mal 150 Milliarden Dollar auf Platz 9. Bill Gates kommt noch nicht mal auf diese Top-10-Liste. Er landet mit seinen etwa 120 Milliarden nur auf Platz 13. Der reichste Deutsche übrigens ist Dieter Schwarz, der Gründer von Lidl. Der hat im Vergleich zu seinen US-amerikanischen Milliardärskollegen ja fast schon so ein bescheidenes Vermögen. Laut Forbes nur knapp 50 Milliarden. Die Liste von Forbes ist echt mega interessant. Da kann man sich beim Lesen total verlieren. Wir verlinken sie euch auf jeden Fall in den Shownotes.
Was mich bei der Recherche echt überrascht hat, ich dachte immer, die meisten reichen Menschen haben ihr Geld geerbt. Und das war auch mal so. Aber da hat sich was geändert. Laut Forbes sind die meisten US-amerikanischen Milliardäre self-made. Und dazu gibt es eine spannende Einteilungsskala. Das Magazin weist US-Milliardären eine Zahl von 0 bis 10 zu. 10 heißt, du hast dein Vermögen auch unter widrigen Umständen selbst gemacht. 0 heißt, du hast alles geerbt. Eine 10 hat zum Beispiel die amerikanische Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey. Die hat ihre geschätzten fast 3 Milliarden selbst erarbeitet. Und das, obwohl sie aus sehr armen Verhältnissen kommt. Eine 8 gibt's für Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos oder Warren Buffett. Die stammen aus der oberen Mittelschicht. Reich werden war für sie deshalb nicht ganz so schwer. Alle mit einem Wert höher als 5 sind Selfmade-Millionäre oder Milliardäre. Alle darunter eher nicht. Donald Trump hat den Score 4.
Früher waren reiche Menschen Reeder, Industrielle, Minenbesitzer. Dafür hat man erstmal ein großes Startkapital gebraucht. Heute ist es anders. Wenn du erfolgreich mit KI oder digitalen Ideen werden willst, dann brauchst du ja, ganz am Anfang zumindest, eher weniger Geld. Der Vermögensforscher und Soziologe Thomas Drojen findet deshalb, die Digitalisierung hat das Reichwerden demokratisiert.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird es möglich sein, dass junge Menschen superreich werden können ohne Familie, ohne das entsprechende Studium, ohne Beziehungen, ohne an dieser Elite-Universität teilgenommen zu haben.
Wobei man schon nochmal betonen muss, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, das sind ja alles Beispiele für Leute, die zumindest nicht aus armen Elternhäusern kommen. Aber die Digitalisierung erleichtert und beschleunigt das Reichwerden auf jeden Fall. In Deutschland allerdings sind die meisten Reichen noch immer Erben, anders als in den USA. Laut einer Studie von Data Pulse Research sind nur 1/4 aller deutschen Milliardäre self-made. Zum Beispiel Schraubenkönig Reinhold Wirth oder SAP-Gründer Hasso Plattner.
Und self-made-Reiche sind bei den meisten besser angesehen als Leute, die in Anführungsstrichen nur geerbt haben. Ist das eigentlich gerechtfertigt? Anders gefragt, ruhen sich reiche Erben vielleicht auf ihrem Reichtum aus, sodass dann am Ende weniger nach unten durchsickert und weniger Leute davon profitieren? Mit solchen Fragen beschäftigt sich zum Beispiel der Vermögensforscher Thomas Drouin seit über 30 Jahren und er hat vor allem beobachtet, wie schwer es vielen fällt, Vermögen über mehrere Generationen zu erhalten. Familien wie die Bankiersfamilie Metzler zum Beispiel, die schon in 12. Generation reich ist, die sind die absolute Ausnahme. Oft bringen reiche Erben ihr Geld irgendwann durch, hat uns Drouin erzählt, auch weil unternehmerisches Genie eben nicht mitvererbt wird. In der Regel halbieren Nachkommen vererbten Reichtum alle 20 Jahre oder noch eher. So steht es in der US-Studie. Und dann sickert natürlich weniger oder nichts mehr nach unten durch.
Aber es gibt eben auch viele Menschen, die Firmen aufbauen oder Ideen entwickeln, mit denen sie nicht nur selbst reich werden, sondern von denen auch viele andere profitieren. Aldi, der Lebensmitteldiscounter, ist für Rainer Zietelmann ein super Beispiel dafür.
Die Idee war einfach, Produkte in der vernünftigen Qualität zum billigeren Preis anzubieten. Die Hauptprofiteure waren all die Leute, die bei Aldi jetzt Produkte günstiger einkaufen konnten als woanders. Und dabei sind die reich geworden.
Die Aldi-Brüder haben es mit dieser Idee auf die Milliardärsliste geschafft. Und ohne Elon Musk wären wir beim Thema E-Autos oder auch beim Thema Raumfahrt vermutlich noch lange nicht so weit, wie wir heute sind. Oder Bill Gates, ohne die jetzt alle zu Superhelden zu machen. Aber wer weiß, wo wir ohne ihn wären, ob wir Computer in jedem privaten Arbeitszimmer hätten. Thomas Drouin sagt, ohne das Geld reicher Menschen würde es viele Innovationen nicht geben. In dieser Hinsicht haben wir also ja schon alle was von Superreichen wie Musk und anderen.
Und manchen geht es auch gar nicht nur darum, ihr Vermögen immer fetter zu machen. Sie geben einen Teil ihres Geldes für zum Beispiel soziale Projekte. Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen auch Sportvereine vor Ort oder kulturelle Einrichtungen in ihrer Stadt. Warren Buffett hat in den letzten 20 Jahren mehr als 60 Milliarden Dollar gespendet. Er sagt, wenn du zu dem glücklichsten 1% der Bevölkerung gehörst, musst du auch an die anderen 99% denken. Auch Bill Gates hat alleine in seine eigene Stiftung, das ist die Bill & Melinda Gates Foundation, etwa 60 Milliarden eingezahlt und plant, in den nächsten Jahren sein gesamtes Vermögen zu spenden, weil er sagt, er will nicht reich sterben.
Oder in Deutschland, Dieter Schwarz. Mit Geld aus seiner Stiftung ist die Stadt Heilbronn zu einem Standort für KI geworden. 50 Millionen hat Schwarz als Anschubfinanzierung für den Innovationspark für künstliche Intelligenz gegeben. Das ist so viel, wie auch das Land Baden-Württemberg beigetragen hat. Die Stadt hat sich, auch wegen des Geldes von Dieter Schwarz, total verändert und ist attraktiv geworden, zum Beispiel auch für Startups.
Bill Gates hat in Interviews immer wieder betont, Wohltätigkeit könne dort helfen, wo der Markt und der Staat seiner Meinung nach versagen. In den USA sieht das aktuell gerade so aus. Mit den Spenden des Microsoft-Gründers wird zumindest das ein Stück weit ausgeglichen, was US-Präsident Trump nicht mehr bezahlen will. Entwicklungshilfeprojekte zum Beispiel in Afrika sind massiv zusammengestrichen worden von der Regierung und die Betroffenen hoffen jetzt, dass das aufgefangen werden kann durch das Geld von Superreichen wie Gates.
Also, halten wir mal fest. In mancher Hinsicht sind reiche Menschen besser als ihr Ruf. Sie sind zum Beispiel oft Unternehmer. Ihr Geld fließt in Firmen und damit in Arbeitsplätze. Und wenn sie ihr Geld in neue Ideen investieren, kann da auch was Gutes für uns alle rauskommen. Und noch dazu spenden sie manchmal Milliarden.
Ich finde, niemand muss Milliardär sein und da helfen wir ganz gerne. Jetzt mal ganz im Ernst, was macht man mit einer Milliarde auf dem Konto? Was macht man mit Dutzenden Milliarden auf dem Konto? Das ist ja nicht so, dass man sich das erarbeitet hat. Das ist leistungsloses Einkommen. Genau das, was immer kritisiert wird. Da ist man reich geboren und das Geld wird einfach mehr. Aber nicht durch Zauberhand, sondern weil andere Leute dafür arbeiten.
Das ist Heidi Reicheneck, Politikerin der Partei Die Linke, im Gespräch mit unseren Kollegen des WDR. Sie findet ganz und gar nicht, dass Superreiche gut für die Gesellschaft sind. Im Gegenteil. Deshalb will sie Milliardäre am liebsten abschaffen. Das ist eine zentrale Forderung ihrer Partei. Und auch andere, auch Wissenschaftler, wollen zumindest, dass zu großer Reichtum begrenzt wird.
Es gibt sogar Millionäre, die finden, dass extremer Reichtum nicht gut ist. Die Millionenerbin Marlene Engelhorn zum Beispiel. Sie hat deshalb den Großteil ihres Vermögens verteilt an verschiedene soziale Einrichtungen und Projekte und ist der Meinung, dass Milliardäre und Multimillionäre zur Kasse gebeten werden müssen. Laut ihr, weil Reiche auf Kosten von Armen leben. Finanziell und auch mit Blick auf die Ressourcen, die in unserer Welt immer knapper werden.
Studien zeigen, dass die reichen Leute dieser Welt in den letzten Jahren immer reicher geworden sind und die Armen immer ärmer. Und das passt jetzt nicht so wirklich zu unserer Trickle-Down-Theorie. Es sieht eher so aus, als ob alles entgegen der Schwerkraft nach oben fließt. Vielleicht stimmt einfach nicht, dass die Gesellschaft was davon hat, wenn reiche Leute weniger Steuern zahlen und mehr Geld zur Verfügung haben. Zumindest hat eine Studie der London School of Economics gezeigt, dass die Steuersenkung, die es in den letzten 50 Jahren in unterschiedlichen Ländern gegeben hat, immer nur einer Gruppe geholfen haben. Und zwar den Reichen selbst.
Auch für Elitenforscher Michael Hartmann ist ganz klar,
was wir beobachten, ist, dass die Reichen immer reicher werden und sie ziehen die anderen eben nicht mit, sondern die Armen werden ärmer.
In Deutschland besitzen die reichsten 10% der Haushalte mehr als die Hälfte des Vermögens. Dem reichsten Prozent gehört schätzungsweise mehr als ein Drittel. Laut einem Bericht der Bundesbank werden die Vermögensunterschiede in Deutschland seit 2022 größer.
Und diese ungleiche Verteilung schadet auch der Wirtschaft. Das hat die OECD, die jetzt ja nicht gerade als linker Club bekannt ist, schon 2015 festgestellt. In einem Bericht schrieb sie, dass die deutsche Wirtschaft um 6% größer wäre, wenn die Einkommen gleicher verteilt wären. Warum ist das so? Dafür listet sie einige Gründe auf. Einen finde ich besonders interessant, nämlich, dass es auch daran liegt, dass Familien mit wenig Geld weniger in Bildung investieren können. Die Wirtschaft ist aber auf gut ausgebildete Leute angewiesen, und zwar auf möglichst viele. Und wenn es davon eben nicht genügend gibt, dann bremst das die gesamte wirtschaftliche Entwicklung.
Unser Team hat für diesen Podcast auch mit Sebastian Klein gesprochen. Er war mal Millionär, machte als Gründer der App Blinkist ein paar Millionen, 5 waren es am Ende, und dann hat er entschieden, dass er nicht länger Millionär sein will. Und hat 4,5 Millionen an ein gemeinnütziges Unternehmen übertragen. Und wir haben ihn gefragt, warum?
Ich habe eben gemerkt, dass ich Teil eines Problems bin, das ich für sehr groß halte und von dem ich auch glaube, dass es unsere Demokratie gerade sehr stark bedroht. Ich mache mir immer noch jetzt große Sorgen, dass wir in 20 Jahren nicht mehr in der Demokratie leben. Und ich wollte nicht in 20 Jahren denken, Mist, ich war Teil dieses Problems, was unsere Demokratie zerstört hat.
Das Problem heißt ganz einfach Ungleichheit. Wenn einige immer mehr haben und andere nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Job finanziell über die Runden kommen sollen, dann kann das dazu führen, dass Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Das gefährdet langfristig die Demokratie, schreiben Forschende der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einem Bericht.
Und was wir in den letzten Monaten gesehen haben in den USA, ist ja, wohin es führen kann, wenn einzelne Menschen sehr viel Geld und damit auch sehr viel Macht haben. Musk hat sich von seinem Geld Twitter gekauft und er hat Donald Trump mit mega viel Kohle im Wahlkampf unterstützt und so auch dazu beigetragen, dass der Präsident wurde. Jetzt sind Trump und Musk zwar keine Buddies mehr, das Ende von Musks politischer Karriere muss es aber nicht unbedingt sein. Er will eventuell eine neue Partei gründen. Geld dafür hätte er ja genug und Medienmacht eben auch. Aber ob damit Musk der Gesellschaft was Gutes täte, ist umstritten.
Könnte sowas auch in Deutschland passieren? Gibt es einen deutschen Musk oder wird es irgendwann einen geben? Elitenforscher Michael Hartmann hat uns gesagt, dass er das nicht glaubt. Aber ein Grund, erleichtert aufzuatmen, ist das nicht. Denn auch in Deutschland und Europa gibt es reiche Menschen, die versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Wenn auch nicht so laut und so offensichtlich wie Elon Musk. Bestes Beispiel, die Stiftung Familienunternehmen. Die wird finanziert von Milliardärsfamilien. Ihr jährliches Budget für Lobbyarbeit beträgt laut Lobbyregister gut 2,2 Millionen Euro. Die Stiftung nutzt ihr Geld auch für Kampagnen, macht zum Beispiel gemeinsam mit dem Verband der Familienunternehmer Stimmung gegen die Reform der Erbschaftssteuer. Dabei hält man sich offenbar auch nicht immer genau an die Fakten. Viel Kritik gab es zum Beispiel für die Kampagne mitten im letzten Wahlkampf, als der Verband mit erfundenen Schicksalen à la Oma Hildegard verliert ihr Reihenhäuschen gegen höhere Erbschaftssteuern protestiert hat.
Solche reichen Lobbyorganisationen sind oft erfolgreich. Die Anliegen von ärmeren Menschen dagegen sind in der Politik nicht so offensichtlich und werden nicht so wichtig in den Vordergrund gestellt. Forscher des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung haben festgestellt, dass die Wünsche und Bedürfnisse von Leuten mit niedrigen Einkommen nur mit geringer Wahrscheinlichkeit politisch beachtet und umgesetzt werden.
Wir haben ja vorhin über die guten Reichen gesprochen, über die, die viel spenden und etwas zurückgeben von ihrem Geld. Aber auch da gilt natürlich, dass Geld Macht ist. Reiche Menschen können ja selbst entscheiden, was sie unterstützen und was nicht. Hartmann, Klein und andere sagen deshalb, dass es besser ist, wenn der Staat, also demokratisch legitimierte Institutionen, entscheiden, wo Geld gebraucht wird und nicht Einzelne, weil die das Geld haben.
Also, Reichtum, zu viel Reichtum kann eindeutig negative Folgen haben. Und deshalb könnte man wirklich wie Heidi Reicheneck fragen, soll man Milliardäre, Superreiche nicht einfach besser abschaffen? Spielen wir das nochmal durch. In der Praxis würde das bedeuten, dass Menschen in Deutschland enteignet würden. Es gibt Länder, in denen ist sowas passiert. Aber das sind jetzt nicht gerade die, die wir uns zum Vorbild nehmen sollten.
Ja, wir sprechen da zum Beispiel über Nordkorea oder Russland. In einem Rechtsstaat wie Deutschland ist es nicht möglich, einfach zu entscheiden, okay, liebe Superreiche, lieber Millionär, wir finden, dein Geld ist eigentlich woanders viel besser aufgehoben, also her damit. In der Demokratie ist Eigentum durch das Grundgesetz geschützt. Das heißt aber nicht, dass der Staat nicht regeln darf, ob und wie viel Vermögende von ihrem Geld abgeben müssen.
In Deutschland gab es zum Beispiel mal das sogenannte Lastenausgleichsgesetz. 1952 ist es in Kraft getreten. Das klingt wirklich aus heutiger Sicht total krass, aber tatsächlich wurden alle Vermögen mit einer einmaligen Abgabe von 50% belegt. Zahlbar, nicht sofort, aber innerhalb der nächsten 30 Jahre.
Tja, da wundert man sich und denkt, sowas haben die damals einfach durchbekommen? Naja, es gab schon Proteste. Einige konservative Politiker haben auch damals von einer Enteignung durch die Hintertür gesprochen. Aber offenbar gab es damals auch die Einsicht, dass die Not nach dem Krieg groß ist und man nur gemeinsam da wieder rauskommen kann.
Und die CDU hat das Gesetz einfach clever verkauft. Nicht als Strafe für Reiche. Bundeskanzler Konrad Adenauer hat gesagt, der Lastenausgleich ist kein Angriff auf das Eigentum, sondern eine nationale Aufgabe der Gerechtigkeit. Und davon haben sich dann auch die überzeugen lassen, die eine Firma hatten oder eine Immobilie. Und weil die Zahlungen über einen längeren Zeitraum gestreckt wurden, war die monatliche Summe dann auch nicht ganz so hoch. Wir haben mal ganz grob ausgerechnet, dass pro Million im Monat ungefähr 1.400 Mark abgegeben werden mussten.
Es gab aber Leute, die gegen das Gesetz geklagt haben. Aber das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Lastenausgleich mit dem Grundgesetz vereinbar war. Und wenn wir jetzt auf heute gucken, ist ja die Frage, wäre sowas heute im Jahr 2025 wirklich auch durchsetzbar? Eine Abgabe für die Superreichen?
Ideen in diese Richtung, die gibt's ja aktuell schon. Die Linke, das hatten wir gerade, will die Milliardäre auf lange Sicht abschaffen. Sie fordert deshalb, dass die reichsten Deutschen bis zu 30% ihres Vermögens abgeben sollten.
Und eigentlich gibt es in Deutschland ja auch eine Vermögenssteuer. Die ist aber seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1997 ausgesetzt. Aber nicht, weil das Gericht grundsätzlich was gegen diese Steuer hat, sondern weil es die Berechnungsmethode in Frage gestellt hat. Die Steuer ließe sich also grundsätzlich jederzeit wieder erheben, aber es gibt viel Widerstand dagegen. Die Familienunternehmer posten Beiträge zum Thema unter dem Hashtag Vermögenssteuer ist Mittelstandsbremse.
Viele, auch Ex-Millionär Sebastian Klein, setzen sich deshalb dafür ein, erstmal die Erbschaftssteuer zu reformieren. Die steht in Deutschland besonders in der Kritik, weil besonders reiche Erben, die nämlich oft nicht bezahlen müssen und es für sie jede Menge Schlupflöcher und Ausnahmen gibt. Zahlen des Netzwerks Steuergerechtigkeit zeigen, dass reiche Leute vergleichsweise weniger Erbschaftssteuer zahlen, als Normalos zahlen müssten.
Aber wenn reiche Erben doch mal zur Kasse gebeten werden, dann sorgt das für ziemliches Aufsehen. Wie bei der Familie Thiele kürzlich. Die Familie hat etwa 15 Milliarden Euro geerbt und musste dafür etwa 4 Milliarden Euro Erbschaftssteuer zahlen. So viel wie niemand sonst bisher in Deutschland. Aber nur, weil sie es offenbar vorher nicht geschafft hat, das Erbe rechtzeitig in der Familienstiftung zu packen, um so Steuern zu sparen.
Und dann gucken wir uns diese Erbschaftssteuer mal genauer an. Die zu reformieren scheint auf jeden Fall eine lukrative Idee zu sein. Der Staat könnte einiges einnehmen, denn jedes Jahr, so rechnet eine Studie des DIW, werden bis zu 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Und jetzt muss man gucken, ne, wie wird das besteuert, was kann der Staat da abkassieren? Aktuell kassiert er von dieser riesigen Summe nur 10 Milliarden, das sind gerade mal 2,5%. Man kann überlegen, ob das nicht was wert wäre, wenn der Staat an dieser Schraube mal ein bisschen dreht.
Die Frage, wie man mit Reichtum umgeht, sollten sich ja vielleicht nicht nur die Reichen selbst stellen, sondern wir alle als Gesellschaft. Klar, wir haben keinen Weltkrieg just hinter uns und keine zerbombten Häuser, die wir aufbauen müssen. Aber unsere Straßen sind kaputt. Die Bahn ist verspätet, die Schulen veraltet. Wir brauchen ganz dringend Geld für unsere Verteidigung und für die Rettung der Umwelt. Dass wir dafür Geld einsammeln bei denen, die viel haben, klingt ja nach einer guten Lösung.
Ja, und auch nach einer, die viele mittlerweile gut finden. Selbst bei den Reichen, wir haben die Anhänger gehört. Und selbst bei Unionsanhängern sind 66% mittlerweile für eine Vermögensteuer. Und man darf auch nicht vergessen, ganz viele Länder auf der Welt haben solche Vermögensteuern. Warum wir eigentlich nicht?
Dass solche Ideen zunehmend ankommen, wird ja auch dadurch bestätigt, dass die Partei Die Linke nach aktuellen Umfragen gerade bei 10% steht. Also die Partei, die Milliardäre abschaffen und Reiche höher besteuern möchte.
Tja, und jetzt das große Problem. Wie kriegt man das jetzt mit der anderen politischen Strömung zusammen? Die CDU, die zum Beispiel öffentlich geschworen hat, dass es mit ihr keine Vermögensteuer geben wird. Aber wir finden, also so dieser ganze Podcast hat deutlich gezeigt, da muss es schon mal eine breite gesellschaftliche Diskussion drüber geben. Darüber müssen wir sprechen, wo unser Geld in Zukunft herkommen soll.
Und vielleicht fangen wir einfach an mit dem drüber sprechen. Was hat dieser Podcast mit euch gemacht? Welche Gedanken habt ihr dazu? Schreibt sie uns. plus-podcast@ard.de ist unsere Mailadresse. Da erreicht ihr uns jederzeit. Oder übrigens auch, wenn ihr sonst wie Fragen habt, Kritik, Anregungen oder gar Lob.
Und wir freuen uns total, wenn ihr uns abonniert. Egal, wo ihr uns hört. Ihr könnt Benachrichtigungen aktivieren und kriegt dann jeden Mittwoch direkt die Nachricht. Hallöchen, es gibt wieder eine neue Ausgabe des Plus-Podcasts. Wieder mal Wirtschaft, die euch weiterbringt. Also macht mit und hört uns jede Woche.
Wir sagen vielen Dank an die Autorin dieser Folge, Geli Hensoldt.
Und an den Redakteur Christian Sachsinger.
Und in der Technik sitzt Jens Baumgart.
Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.
Tschüss. Wie immer haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Heute möchten wir euch einen Podcast empfehlen, der euch spannende Perspektiven auf die unterschiedlichsten Themen ermöglicht. Der Tag, ein Podcast, in dem Menschen zu Wort kommen, die unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema haben. Der Tag sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe und ordnet Themen ein.
Da geht es ja auch wirklich um alles, was es so auf der Welt gibt. Aus Politik, aus gesellschaftlichem Leben. Es lohnt sich mal reinzuhören, um sich inspirieren zu lassen. Dinge vielleicht auch mal besser zu verstehen oder mal die Perspektive auf ein Thema zu wechseln. Können wir euch sehr empfehlen. Ihr findet den Podcast, wie ihr auch uns findet, in der ARD Audiothek.